So, guten Morgen miteinander. Mein Name ist Werner Schott. Die meisten kennen mich. Ich komme aus der FEG Bad Wettige und habe hier und da die Ehre, auch hier Gottes Wort zu verkündigen. Meine Sprache ist ein Gemisch aus Wienerisch, Hochdeutsch, Schweizerdeutsch. Bitte also hier schon im Voraus um Nachsicht. Predigttermin 29. Dezember. Nicht so einfach. 4 Tage nach Weihnachten und 3 Tage vor dem Jahreswechsel ein passendes Thema zu finden. Für eine Weihnachtspredigt zu spät, für eine Neujahrspredigt zu früh. Mit genau diesen Worten habe ich heute vor einem Jahr die Predigt bei euch begonnen. Die Predigt damals beschäftigte sich dann mit dem Dreikönigsfest, welches damals auf den Sonntag danach fiel. Heute geht es passend zum Neujahr um einen Anfang, nämlich um Psalm 1, den Anfang des Buches der Psalmen. Es gibt ja eine ganze Menge Unterschiede zwischen Mann und Frau. Ganze Bücher wurden darüber geschrieben. Männer sind anders, Frauen auch. Oder warum Frauen nicht einparken können und Männer nicht zuhören können. Also besonders auffällig ist ja, dass man den Männern nachsagt, dass sie im Prinzip Bedienungsanleitungen ignorieren. Ein echter Mann braucht das nicht. Egal ob Fernseher, Sat-Receiver, Schlafzimmerschrank oder Kettensäge, da geht alles auch ohne Betriebsanleitung und man kann das einfach einmal ausprobieren. Aber ganz ehrlich, bei vielen Dingen ist es durchaus sinnvoll, sich zuerst mit der Bedienungsanleitung zu beschäftigen, denn dann weiß man, was einen erwartet. Man entdeckt Funktionen, die man sonst nie entdeckt hätte. Man erfährt, wie der Erfinder sich gedacht hat, dass sein Produkt zu gebrauchen ist. Alles in allem gesagt, ist es eine gute Idee, sich vor dem Gebrauch der Bedienungsanleitung zu widmen. Auch für die Psalmen gibt es eine Bedienungsanleitung. Eine Anweisung, was passiert, wenn man sich an das hält, was in ihnen geschrieben steht, und was, wenn man das nicht tut. Die Bedienungsanleitung zu den Psalmen ist der Psalm 1. Er ist eigentlich eine Bedienungsanleitung für unser ganzes Leben. Eins ist wichtig anzumerken, wenn es um Psalmen geht. Also Psalmen, das, was wir lesen in den Psalmen, ist keine theologische Abhandlung. Also da gibt es einen großen Unterschied zu den Evangelien oder zu den prophetischen Büchern. Man sagt den Psalmen, das seien die poetischen Bücher. Also es geht da nicht zu irgendwelchen theoretisch-theologischen Themen, sondern die Psalmen umfassen ein weites Spektrum. Da gibt es poetische Texte und Gedichte. Da gibt es bittendes Flehen zu Gott, es gibt vertrauensvolle Hinwendung zu Gott und alles, was dort geschrieben steht, ist mitten aus dem Leben. Die Psalmen garantieren uns kein angenehmes Leben. Es ist ein Missverständnis oder ein zu wörtliches Verständnis, wenn man aus der Sprache der Psalmen ableitet, dass Gott seinen Gläubigen ein glückliches und sorgenfreies Leben verspricht. Ich meine, einige Psalmen tönen ja wirklich so. Aber gerade David, der die Mehrheit der Psalmen verfasst hat, gerade David hat ein Leben voller Schicksalsschläge und Enttäuschungen erlebt. Und dennoch preist er Gott und dankt ihm immer wieder begeistert, selbst in den Klageliedern. Zwei Wege zur Wahl. So der Titel der heutigen Predigt. Ich lese den Psalm aus der Neuen Genfer Übersetzung. ganz bewusst, klingt einmal ein bisschen anders. Nicht? Psalm 1 ist den meisten bekannt mit dem Beginn, wohl dem, der nicht wandelt, im Rat der Gottlosen. Okay, die neue Genfer Übersetzung sagt uns, glücklich zu preisen, und da hat uns Markus in der Einleitung schon darauf hingewiesen, dass wir da etwas davon hören werden. Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer das Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Und was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind wegweht. Darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Also, eben, ein wohlbekannter Psalm. Ich habe schon erwähnt, wohl dem, der nicht wandelt, oder in einer anderen Übersetzung, glücklich der Mann, der, oder der wahrhaft glückliche Mensch. Das sind so die üblichen ersten Worte. Nun, es wird eine Frage aufgeworfen mit diesem Psalm, nämlich, was macht einen Menschen glücklich? Und wie gelingt das Leben eines Menschen? Das ist eine sehr populäre Fragestellung, nicht? Aber die Antwort des Psalms ist genauso unpopulär. Nämlich, dieser Psalm setzt einen gewaltigen Kontrast zu dem, was die Welt uns vermitteln will, was uns glücklich machen soll. Nämlich Konsum, der Egoismus, zuerst schaust du dir selber und dann geht es dir gut. Und dann eben auch die Freiheit ohne irgendwelche Einschränkungen in allen Lebensbereichen. Nicht wahr? Der Psalm formuliert aber einen völlig anderen Weg als das, was uns die Welt vermitteln will, was wir tun oder was wir lassen sollen, wenn wir glücklich sein wollen. Der Psalm sagt uns, er beginnt mit einer Warnung. Der Psalm beginnt mit einer Warnung, nämlich glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den Spöttern pflegt. So also sollen wir nicht sein. Dann können wir uns glücklich schätzen. Ja, das klingt aber jetzt sehr separatistisch. Nicht wahr? Habe nichts mehr mit Menschen zu tun, die nicht zur Gemeinde gehören. Halte dich fern von allen bösen Einflüssen dieser Welt. Wenn wir das wörtlich nehmen würden, wenn wir uns abgrenzen von Nichtchristen, dann könnten wir den Laden hier zumachen. Sehr bald zumachen. Denn dann haben wir einen geschlossenen Kuschelclub, der bald eines natürlichen Todes sterben wird. Wir Christen gehören in die Welt. Wir brauchen Kontakte zu anderen Menschen. Wir müssen die Welt kennen und verstehen. Wie sonst wollten wir auf ihre Probleme eingehen? Wenn wir die Welt nicht kennen und verstehen, wenn wir nicht auch Nicht-Christen kennen, wen sonst sollten wir einladen? Uns selber gegenseitig, um uns zu streicheln mit dem Wort. Nein, wir müssen Leute einladen. Wem sonst sollten wir von Jesus erzählen? Aber was meint denn dann dieser erste Vers? Schauen wir doch genau hin. Wir sollen uns nicht verführen lassen Und wir sollen nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgen. Und das ist doch etwas ganz anderes. Wir gehören in diese Welt. Wir gehören in diese Welt. Wir gehören zu den Menschen. Jesus hat das selbst klar gemacht durch sein Leben, indem er eben gerade mit diesen Leuten Umgang hatte. Aber das heißt noch lange nicht, dass wir mitmachen müssen. Wir müssen wissen, wie die Welt so läuft. Haben wir schon erklärt. Aber wir dürfen uns das nicht als Vorbild nehmen. Nicht, wenn wir sehen, was heute alles normal ist, in Anführungszeichen, Scheidung, freie Sexualität, Alkoholkonsum, illegales Kopieren von Musik und Filmen, Steuerhinterziehung, ich könnte ewig weitermachen. Und eben, unsere Zeit ist ja nicht besser und nicht schlechter als vor etwa 3000 Jahren, als David gelebt hat. Die Themen haben sich einfach geändert. Aber unsere Gesellschaft gaukelt uns vor, dass wir diese Dinge ruhig tun können. Dass es normal ist, nicht ehrlich zu sein beim Finanzamt. Schauen wir uns doch immer diese Skandale an. Es ist normal, mit einem Freund zusammenzuziehen. Es ist normal, bei Konflikten die Scheidung einzureichen. Da ist doch nichts dabei. Doch, da ist was dabei. Es ist nämlich gegen Gottes Willen. Und dieser Psalm warnt uns genau davor. Er sagt uns ganz deutlich, nehmt euch die Welt nicht als Vorbild für euer Verhalten. Lasst euch nicht beeinflussen von den Gottlosen. Die Gemeinde wird ja manchmal gern mit einem Schiff verglichen. In diesem Bild des Schiffes ist die Welt, die Welt der Ungläubigen, das ist dann das Meer und eben ein Schiff gehört auf das Wasser. Da sind wir uns doch einig. Ein Schiff, das am Land liegt, hat seine Bestimmung verfehlt. Es gehört aufs Wasser. Aber wehe, wenn das Wasser in das Schiff kommt oder in das Schiff eindringt, das wäre der Anfang vom Ende. Und das ist ein sehr gutes Bild für mich von der Gemeinde. Eine Gemeinde, die sich in der Welt nicht auskennt, die hat ihr Ziel verfehlt. Aber eine Gemeinde, die sich die Sitten der Welt zu eigen macht, die wird untergehen. Also, nichts wie raus in die Welt, Kontakt zu den Menschen suchen, aber mit welchen Werten und mit welchen Normen. Und hier macht der Psalm einen Vorschlag. Also ich schlage hier auch die Brücke, ich habe gehört, ihr werdet eine Evangelisation haben. Also, das ist genau das, nicht wahr? Wir müssen raus in die Welt, wir müssen den Menschen von Jesus erzählen. Es ist auch gut, wenn man untereinander davon erzählt, aber eben, wir müssen raus. Aber jetzt kommt der zweite Punkt, die Lust am Gesetz. Also, der schlechten Möglichkeit, sich an den Gottlosen zu orientieren, stellt der Psalmist folgende Möglichkeit gegenüber. Ich lese den ersten Teil des Verses 2 noch einmal. Wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn, also glücklich ist, oder? Wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn. Was heißt das? Also im Gegensatz zum Vers 1 bezieht der Gerechte seine Weisheit und Wegleitung aus dem Gesetz des Herrn. Er hat Lust am Gesetz des Herrn, also am Wort. Gott ist der vollkommene Vater. Deshalb sind seine Gebote und Verbote gut für uns. Sie helfen uns, unser Leben auf die Reihe zu bekommen. Sie helfen uns, gelingende Beziehungen zu unseren Mitmenschen zu leben. Sie helfen uns, mit Gott ins Reine zu kommen. Denn nur dann, wenn ich verstehe, dass Gottes Gesetz gut für mich ist, dann kann ich mich auch daran freuen. Der Vers 2 geht aber noch weiter. Und er erleuchtet noch einen weiteren Aspekt. Und ich lese den zweiten Teil von Vers 2 nochmal. und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Das müssen wir ja logisch sehen. Also für mich als Elektroingenieur und Dozent für Mathematik, allerdings schon einige Zeit in Pension, ist das eigentlich logisch. Es ist logisch, ich kann doch nur Freude an Gottes Wort haben, wenn ich es kenne. Nicht? Ich kann doch nicht Freude an etwas haben, was ich nicht kenne. Also, die Latte, die wird von unserem Text nämlich ziemlich hochgesetzt. Das Gesetz Tag und Nacht lesen und darüber nachdenken. Wow, hey. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich schlafe hier und da auch. Nein, es geht hier um eine Grundhaltung. Es ist dem glücklich zu preisenden Menschen grundsätzlich wichtig und lieb, die Bibel zu studieren. Natürlich wird so ein Mensch auch seiner Arbeit nachgehen, essen und schlafen, aber er ist mit einem Begriff unserer heutigen Zeit formuliert quasi beständig online mit Gott. Das Wort, das im Psalm 1 nämlich mit Lesen übersetzt wird, also in fast allen Übersetzungen, bedeutet eigentlich Murmeln. Ein Begriff, den kennen wir heute nicht mehr, eher Murmeltiere, die kennen wir im Graubünden, aber wir reden jetzt hier vom Murmeln. Man soll den ganzen Tag das Wort Gottes vor sich her murmeln. Aber es geht heute nicht darum, das Wort Gottes den ganzen Tag zu murmeln, aber kennen, das wäre ein großer Vorteil. Und um das Wort zu kennen, muss man es lesen, sich damit beschäftigen. Und ich stelle mal die provokante Frage, wie viel Zeit verbringen wir mit dem Wort Gottes? Muss ich von Minuten reden oder sind es Stunden? Pro Monat oder pro Woche oder am Tag. Ich weiß, das ist ein heikles Thema und mit der berühmten stillen Zeit kann man so herrlich anderen ein schlechtes Gewissen provozieren. Aber das will ich heute nicht. Jedoch, nur wenn ich lese, kann mich etwas ansprechen. Kennt ihr das? Ihr lest etwas und es lässt euch nicht los, weil es euch anspricht. Oder stört euch etwas geschrieben, wo euch irritiert. Es stört euch oder es verärgert euch. Zum Beispiel, was Jesus da sagt. Also mir geht es öfter so, dass daraus ganze Predigtthemen werden. Und ich habe auch hier bei euch mindestens schon 3 solche Predigten gehalten, die jetzt wirklich einfach aus dem Lesen, aus dem zum Teil verstören, also wenn es darum geht, eben, wenn Jesus gesagt wird, hey, deine Mutter steht draußen und die wartet auf dich, oder? Sie möchte mit dir sprechen, das hat mich irritiert, wie ich das gelesen habe, nicht? Weil Jesus sagt darauf, ja, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder und Schwestern? Es sind jene, damit deutet er auf die Anwesenden bei seiner Predigt, oder? Sie sind jene, die das Wort Gottes hören und es befolgen. Das sagt er. Und ich mit meinem katholischen Hintergrund muss sagen, boah, Maria, die so viel auf sich genommen hat, oder? Das ist doch undankbar, oder? Jesus sollte doch sagen, ich komme sofort, oder? Und das tut er nicht. Und das gab dann eine Predigt, das wollte ich damit nur sagen. Das hat mich einfach beschäftigt. Oder der Psalm 25, in dem, wenn man ihn analysiert, dann zeigt uns David eigentlich, ja, wie man beten soll. Was sollte denn eigentlich in einem Gebet vorkommen, dass man nicht gerade mit den Bitten rausplatzt, auch wenn sie noch so dringend sind, sondern dass man zuallererst einmal dankt, Gott lobt und preist und dann die Bitten anbringt. Weil wir wissen, Jesus sagt uns in der Bergpredigt, der Herr weiß, warum ihr bittet, noch bevor ihr ihn darum bittet. Nicht? Also, um das Ergebnis dieses Verhaltens, wo ich euch jetzt in diesen, also nicht verhalten gemäß Vers 1 und verhalten gemäß Vers 2, wenn ich das jetzt noch weiterentwickeln möchte, oder dokumentieren möchte, dann bemüht der Psalmist im Vers 3 ein wunderschönes Bild. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Das ist also fantastisch. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. Vers 3. Ja, das ist doch was. So. Da steht doch ein Bild vor dem inneren Auge. Ein wunderschöner Baum, der toll gewachsen ist, Schatten spendet, an einem gurgelnden Bach, starke Äste, ein dichtes Blätterdach. Also mit so einem Baum wird man, glaube ich, gerne verglichen. Das bedeutet ja, wenn wir uns an Gottes Wort halten, werden wir so sein. Groß, stark, gesund und schön anzusehen, wenn wir uns nach Gottes Wort richten. Gelingt uns aber nicht immer. Man kann natürlich einwenden, dass alles, also das, was im Psalm einsteht, sei schwarz-weiß. Das ist schon so. Es wird noch schwärzer und noch weißer kommen in den Versen 5 und 6 dann, 4 und 5 dann. Aber wir vermissen ein wenig die Grautöne und die Farbtöne dazwischen. Da sind nur zwei gegensätzliche Wege für unser Leben gezeichnet und sonst nichts. Und man wird fragen müssen, kann man das Leben auf solche Alternativen, zwei gegensätzliche Alternativen, reduzieren lassen? Aber denken wir daran, wir lesen hier den ersten Psalm. Der ist wie eine Überschrift über allen anderen Psalmen. Der will klar und unmissverständlich gleich zu Beginn aufzeigen, schaut mal, bei aller Vielschichtigkeit des Lebens läuft es letztlich nur auf zwei Möglichkeiten hinaus. Ob ich mein Leben auf Gott ausrichte und auf seine Weisungen baue oder eben nicht. Das ist so. Hier gibt es keine Grautöne. Die weiteren Psalmen und die Bibel als Ganzes, die differenzieren dann schon noch, nicht? Da gibt es die Geschichten von den Menschen, ihre Lebensgeschichten, da gibt es Grautöne, Farbtöne und so weiter. Aber mancher Baum, der trägt auch Narben zum Beispiel von abgeschlagenen Ästen, oder er ist krumm statt gerade gewachsen. In manchen Leben, auch in meinem, gerät nicht alles einfach nur gut, trotz allem Gottvertrauen. Und an diesem Punkt kommt ein Aspekt ins Spiel, den der erste Psalm logischerweise aus chronologischen Gründen nicht erwähnt, aber vermutlich voraussetzt. Wenn ich durch Jesus Christus mit Gott verbunden bin, dann kann ich das, was misslungen ist, vor ihn bringen. Ich darf ihn um Vergebung bitten und ich werde sie auch bekommen. Und wenn man so durch die Vergebung das Negative gestrichen werden kann und ausgelöscht werden kann, dann bleibt das Positive übrig. Dann bleibt das übrig, wo es heißt, Frucht bringen. Wenn ich am Lebenswasser aus Gott gepflanzt bin, Vers 3, dann kann ich aufblühen. Ich kann Frucht bringen und sogar wieder neue Zweige treiben, wo welche amputiert wurden. Liebe Geschwister, ein Baum wird, wie es im Psalm formuliert ist, gepflanzt. Also dieser Baum, der ist ja nicht wahnsinnig beweglich, wenn man uns das bildhaft vorstellen. Also man kann so einen Baum zwar verpflanzen, aber je älter der wird, desto schwieriger wird das. Gut, das ist bei uns ja ein bisschen anders. Wir sind nicht so ganz standortgebunden wie Bäume. Wir können uns bewegen, aber, oder dieser Baum ist ja gepflanzt an Wasserbächen, nicht? Das ist schön. Aber Umstände oder unser eigener Wille führen uns dazu, dass wir uns manchmal woanders hintreiben lassen. oder bewusst auch andere Wege gehen, abseits von den Wasserbächen. Und der Psalm 1, der regt uns jetzt an, einmal zu überlegen, wo hole ich mir den Rat? Wie steht es um die grundsätzlichen praktischen Dinge in meinem Leben? Wer ist mir Vorbild? Wem laufe ich hinterher? Es sind die Jünger, die sind nicht Jesus hinterhergelaufen, sondern sie waren in Jesu Gefolgschaft. Das ist schon ein bisschen etwas anderes, als wenn man einem Star hinterherläuft. Wo lasse ich mich nieder? Wo niste ich mich ein? Wo ist meine geistige und geistliche Heimat? Welche Gedanken und welche Meinungen prägen mich? Nicht wahr? Im wirtschaftlichen Kontext reden wir oft von Standortvorteilen. Also wenn eine Firma dort oder dort ihren Haupt- oder Nebensitz hat, dann hat sie einen Standortvorteil gegenüber einem Konkurrenten. Wenn wir unser Leben anschauen, wenn es um unser Glück, wenn es um unser Heil geht, dann gibt es nämlich auch einen Standortvorteil, nämlich den am Wasser. Oder ohne Bild gesagt bei Gott und seinen Weisungen. Und die Frage muss erlaubt sein, sind wir in unserer Beziehung mit Gott auch so eifrig um diesen Standortvorteil bemüht? Am lebendigen Wasser. Sind wir am Wasser des Lebens gepflanzt? Und eigentlich ist es ja nicht so schwierig, diesen bevorzugten Platz einzunehmen. Ich habe schon etwas von Schwarz-Weiß geredet und angedeutet, es kommt noch schwärzer, aber eben auch weiß. Zum Abschluss gibt uns der Psalmist noch eine Warnung mit auf den Weg. Also er hat uns einmal gezeigt, in den Versen 1, 2 und 3, wie toll das ist, sich an Gott und seinem Wort zu halten, aber er zeigt im Vers 4 das Gegenteil. Vers 4, ganz anders ist es bei den Gottlosen. Sie gleichen der Spreu, die der Wind verweht. Psalm 1 spricht hier eine ganz deutliche Warnung aus. Wie Spreu im Wind, zu nichts mehr nütze. Spreu müsste, wenn mich mein geringes landwirtschaftliches Wissen nicht täuscht, der Abfall sein, der entsteht, wenn man Korn drischt. Das ist zu nichts Nütze. Das wird verbrannt. Der Wind verweht es. Also ich habe noch selbst in den Ferien am Land erlebt, diesen Vorgang des Dreschens. Oder? Aber das ist schon über 60 Jahre her. Also so wie es in diesem vierten Vers beschrieben wird, werden die Leute sein, die sich nicht an Gottes Gebote halten. Leute, die Gott links liegen lassen, ihr Weg wird vergehen. Auch wenn unsere Erfahrung mit solchen Menschen oft uns etwas anderes zeigt. Aber ein Leben ohne Gott ist genauso viel wert wie dürres Laub. Ein Mensch, der Jesus nicht kennt, hat kein besseres Leben als ich. Auch wenn es manchmal so scheint. Genau genommen hat er gar kein Leben. Denn Jesus sagt, ich bin das Leben. Wahres, erfülltes Leben gibt es nur bei Jesus. Und dieser Vers aber, dieser vierte Vers, der eigentlich so bedrohlich wirkt, der gibt uns Trost. Er macht uns dankbar, dass wir Gott kennen dürfen und dass dieses Wort uns antreibt, ihm ähnlicher zu werden, damit wir ein Baum am Wasser bleiben und nicht zu dürrem Laub werden. Und er sollte uns motivieren, anderen Menschen zu diesem Standort am Wasser zu verhelfen und sie daraus zu erlösen, dürres Laub zu sein. Schaut euch einmal um. Auch hier in dem Gebäude unter der Woche, wie viele Menschen an dem Gebäude vorbeilaufen, wie viele Menschen in dieses Gebäude in einer Arbeitswoche, sage ich einmal, hereinkommen. Menschen, die Jesus nicht kennen, Menschen, die keine Ahnung haben, was es mit Gottes Geboten auf sich hat. Und es ist unsere Aufgabe, diesen Menschen mit dem lebendigen Gott durch sein Wort in Kontakt zu bringen, ihnen den Weg zum Leben zu zeigen. Und auch das ist die Aufgabe der Evangelisation. Also die Gottlosen sind weder gut gepflanzt, noch fruchtbar und bleibend, noch sind sie glückselig. Darum heißt es im Vers 5, darum können sie auch nicht bestehen, wenn Gott Gericht hält. Wer Gott ablehnt, hat keinen Platz in der Gemeinde derer, die nach seinem Willen leben. Und der Schlussvers ist eigentlich der Kernvers. Der Herr wacht schützend über den Weg der Menschen, die seinen Willen tun. Der Weg aber, den die Gottlosen gehen, führt ins Verderben. Der Herr kennt den Weg der Gerechten. Das ist eigentlich der Kernvers. Gott kennt den Weg des Gerechten. Wenn Gott etwas kennt, dann liebt er es. Wenn Gott etwas liebt, dann schützt er es und er begleitet es. Und wenn Gott begleitet, dann korrigiert er, wenn nötig, damit es bei allem für Gott Frucht bringt. Vom Weg der Gottlosen wird nicht gesagt, dass Gott ihn kennt. Natürlich weiß Gott von ihm, weil sich vor ihm ja kein Geschöpf verbergen kann. Aber Gott begleitet diesen Weg in keiner Weise. Dieser Lebensweg vergeht und führt ins Verderben. Und dies sind die beiden Lebenswege. Kennen oder vergehen. Und somit ist die nächste Frage natürlich eine rhetorische Frage. Der Psalm weist nicht auf die Art der beiden Wege hin, so als sei der Weg der Gottlosen auch nur eine irgendwie ernsthaft zur Diskussion stehende Existenzmöglichkeit. In Wirklichkeit ist das ja gar kein Weg. Denn dieser Weg wird vergehen. Er ist eine Sackgasse, während der Weg des Gerechten zum wirklichen Leben führt. Alles im Psalm 1 konzentriert sich auf den Weg des Gerechten, welcher unter diesem Freudenruf steht, glücklich zu preisen ist, dessen Leben gelingt. Die Frage, wer möchte das nicht? Aber eigentlich geht es um eine Grundsatzentscheidung. Es geht um die Grundsatzentscheidung für das Richtige, für das Gute. Der Schlussgedanke ist, wenn ich persönlich werden darf, was ist dein Weg? Welches ist dein Weg? Und hast du die richtige Entscheidung getroffen? In Jesu heiligem Namen. Amen.